I sing happen when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode vom NHL vs. NLA Podcast. Ich bin heute euer Gastgeber, mal wieder der Dominik Stifler, RTHZ-Fan 88, und ich bin nicht allein da.
Genau, der Micha Hofer ist nämlich auch da, at Eurocaps auch, wie immer.
Richtig, genau. Und jetzt war ja ganz eine spannende Woche für das Eishockey, finde ich zumindest. Am Dienstag nämlich hat die Champions League-Auslosung stattgefunden. Hast du das auch geschaut?
Natürlich nicht, nein.
Ja, hat mich jetzt irgendwie überrascht, aber ich glaube, viele Schweizer Eishockey-Fans hat es doch interessiert. Dieses Jahr die üblichen Verdächtigen natürlich dabei aus der Schweiz. Also wir haben Bern dabei, wir haben Zug dabei, wir haben Freiburg dabei und Zürich dabei. Wie schon in den letzten zwei Jahren. Davos hat sich auch wieder qualifiziert mit dem zweiten Platz in der Qualifikation. Und der HC Lugano als Vizemeister ist auch dabei dieses Jahr, das erste Mal in der Champions League.
Kurze Zwischenfrage, ist das das letzte Jahr, wo die Geldgeber von Anfang an dabei sind?
Oder eigentlich irgendetwas? Gell? Eben. Da hast du recht, ist in dem Fall wahrscheinlich auch das letzte Jahr von der Champions League, wenn man es ein bisschen pragmatisch anschaut. Ja. Aber es ist sicher nochmal ein spannendes Jahr. Also wenn wir jetzt da Gruppen anschauen, fangen wir mal an mit dem Team, das letztes Jahr am meisten Erfolg hat aus der Schweiz. Davos, selbstverständlich. Spielt das Jahr in der Gruppe B gegen Djurgården, Stockholm und Rouen aus Frankreich. Finde ich persönlich eine spannende Gruppe. Djurgården ist ein guter Verein, viel Tradition.
Ja.
Und Rouen, sind wir ehrlich,
Kanonenfutter. Spielt auch Hockey.
Spielt auch Hockey, genau.
Ja.
Ich meine, müsste ja eigentlich der Gruppensieg drin liegen.
Genau, kommst du nochmal weiter, wenn die erste, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, ich habe letztes Jahr eigentlich geschaut, aber kommst du weiter, wenn die Gruppe gewinnst?
Nein, nicht einmal, musst du einfach Erster oder Zweiter werden.
Also, gut, dann sollte das drin liegen für sowas.
Absolut. Ja, ich meine, auch die anderen Teams, die Schweizer Teams, haben nicht die schwierigste Gruppe gezogen. Also die einfachste mit Abstand, würde ich sagen, mal hat der SC Bern. Die haben riesig Glück gehabt, nicht das schlechteste Team aus dem zweiten Topf bekommen, meiner Meinung nach. Sie spielen nämlich gegen Košice aus der Slowakei. Und der dritte Gegner von Bern.
Linz aus Österreich.
Genau, Linz aus Österreich. Also, das ist jetzt, wäre eine Überraschung, wenn es Bern schon wieder schafft, in der Gruppenphase rauszufliegen, ehrlich gesagt.
Ja, dann müsste man sich vielleicht etwas überlegen. Oder wahrscheinlich ist es dann einfach die Philosophie, wo man reingeht damit.
Das haben wir die letzten zwei Jahre so gesehen, aber also, bei dieser Gruppe gibt es keine Ausrede mehr. Also, letztes Jahr hatten wir wenigstens noch einen starken Gegner gehabt. Ich glaube, Tappara hatten es letztes Jahr als Gegner, weil es noch ein finnischer Meister ist. Aber also, das Jahr müsste eigentlich drin liegen. Und auch eben die anderen Teams. Wir haben da Zug, spielt gegen Helsinki, also IFK, das ist sicher nicht schlecht, aber Esbjerg Energy aus Dänemark ist zwar dänischer Meister, aber ja. Und Fribourg-Gotteron darf zum deutschen Meister, Red Bull München, der ist ein riesiger Favorit von mir, Red Bull, also ja. Und auf Tschechien, ist noch lustig, das Team dort, Orlitz Neumo, spielt eigentlich in der österreichischen Liga.
Aha.
Ist aber in Tschechien. Das war ein Spezialfall bei der Auslosung. Die wären eigentlich in Gruppe A gezogen worden. Aber wegen diesen undurchsichtig komplizierten Regeln hat es dann plötzlich geheißen, die spielen in der Gruppe F.
Okay, also ist das so ein bisschen ein wie Vaduz im Schweizer Fußball-Situation, oder?
Richtig, genau. Also es ist sehr speziell. Also sie spielen jetzt auch sozusagen. Der Unterschied ist das: Vaduz spielt im europäischen Fußball für das eigene Land.
Mhm.
Und für den eigenen Fußballverband, jetzt hier, Orlitz Neumo, spielt wirklich für die österreichische Liga.
Okay.
In dem Fall. Also es ist speziell. Und dann haben wir nachher noch Zürich. Zürich spielt gegen Luko Rauma, sind letztes Jahr doch auch im Viertelfinale in der Champions League.
Genau.
Also das ist sicher kein schlechter Gegner. Aber nachher halt auch gegen den ERC Ingolstadt, deutschen Verein, ja,
Aus dem dritten Pool sollte eigentlich jedes einzelne Team für jedes einzelne Schweizer Team schlagbar sein. Vielleicht Vienna Capitals spielen nicht so schlecht.
Die haben doch Zürich rausgehauen vor zwei Jahren.
Genau, mehr oder
weniger. Also,
dann das stimmt jetzt natürlich. Noch Berlin, wo auch und Ingolstadt vielleicht.
Genau, aber also es ist die deutsche Mannschaft, die sind erstaunlicherweise alle im Top 3 gewesen. Mhm. Außer der deutsche Meister, die sind im Top 1 gewesen, also Red Bull München.
Ja.
Aber Berlin, Mannheim, Ingolstadt, also sind nicht schlecht, aber halt auch nicht wirklich die Besten. Und jetzt kommen wir aber noch zu der schwierigsten Gruppe. Und da hat es gerade der Neuling getroffen. Lugano. Lugano muss spielen gegen den finnischen Meister, Tappara Tampere, mhm, und gegen die meiner Meinung nach beste deutsche Mannschaft, was sie einfach die letzten Jahre gezeigt haben, Adler Mannheim.
Ja, der Altersheim-Verein.
Ja, sicher, das schon, aber sie sind auch ziemlich gut.
Ja.
Und es ist der Spengler Cup Rematch für Lugano und Mannheim.
Stimmt, ja.
Also ich finde, das ist sicher sehr eine interessante Gruppe. Bei den anderen sollten eigentlich alle 5 Schweizer Teams sollten Zweiter oder Erster werden. Also es darf, in dieser Konstellation darf niemand rausfliegen in der Gruppenphase.
Ja.
Also das, so bist du schon mit mir einverstanden, dass die Gruppe doch sehr...
Absolut, ja. Also ich finde nicht, also außer jetzt Lugano, das stimmt, trifft aber sonst eigentlich kein Schweizer Team auf wirklich ein potenziell starkes ausländisches Team.
Oder richtig, also
aus dem dritten Pool meine ich.
Genau, also ich habe noch gedacht, zuerst Davos hat eigentlich sehr eine einfache Gruppe verwünscht. Inzwischen bin ich fast der Meinung, meine eine von den schwersten für die Schweizer Mannschaften, weil Djurgården doch, aber auch dann, im 16. Finale kommst du ja trotzdem, wenn du gegen einen Gegner zweimal verlieren würdest.
Ja, ja.
Also es gibt einmal sicher lustige Reisli im Herbst. Für die gehen. Das bin ich zum Beispiel. Ja, auf Frankreich, freue mich schon. Ganz grossartige toll. Hockey-Kultur. Und vor allem, ich habe dann gemerkt, das wird wahrscheinlich nicht mal das einzige Mal sein, nächste Eishockey-Saison, wenn ich auf Frankreich gehe. Weil, ja, je nachdem, wie die Schweiz ausgelost wird, die Eishockey-WM spielen wir noch in Paris und dann bin ich dann zweimal in Frankreich für Eishockey. Ist dann auch ein bisschen speziell.
Passiert nicht so oft.
Nein, passiert tatsächlich nicht so oft.
Ja.
Und damit wären wir eigentlich schon beim anderen Thema, jetzt WM.
Mhm.
Das ist natürlich jetzt auch, ich bin am Dienstag in Basel gewesen. Testspiel, Schweiz-Deutschland.
Mhm.
Grossartiges Spiel, also eigentlich nicht, aber das Resultat natürlich. da hat sich, glaube ich, jeder gefreut. Die es nicht mitbekommen haben, die Schweiz war 3-0 hinten, ist körperlich völlig drunter gekommen. Hat den Match aber nachher 4-3 gewonnen, nach Verlängerung. Und das war dann doch sehr interessant gewesen, was sich da jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hat. Gewisse Spieler, die ich nicht so auf dem Radar hatte, haben plötzlich gezeigt, was sie können. Und ich bin doch recht überrascht gewesen. Lino Marcini, sagt er das etwas?
Ja, absolut. Also bei mir war letzte WM schon die Frage gewesen, warum der nicht dabei ist.
Ja, siehst du, und eben ich jetzt denke, das ist jetzt einer, den kannst du eigentlich nicht brauchen.
Mhm.
Was er jetzt aber in Basel gezeigt hat, ist einfach, der hat unglaubliches Näschen dafür, wo das Goal steht.
Ja,
der braucht, genau. Der braucht nicht lange zum Zielen, der hat einfach, der schmeckt das, der zieht auf, haut drauf und der Böck ist drin. Und das ist sehr interessant, weil gerade gegen die körperlich enorm starken Deutschen und irgendwie von der Größe her wahrscheinlich etwa 1,90 im Schnitt, das ist ganz krass gewesen, die Verteidigung von denen.
Ja.
Ist er einfach dann etwa die Mal am richtigen Ort trotzdem gestanden im Slot und eben hat dann einfach draufgehalten und dann ist sie gewesen. Und das können wir brauchen, definitiv.
Wie schätzt du die Chancen ein von den Schweizern dieses Jahr?
Das ist enorm schwierig zu sagen. Rein von der Mannschaft her sind wir nicht so gut aufgestellt wie in anderen Jahren.
Mhm.
Aber ich habe einfach so das Gefühl, es gibt so ein bisschen eine Mentalität wie damals 2013. Wenn du so schaust, es ist wieder ein Team, wo nicht viele aus der Meistermannschaft dabei sind. Es sind viele Spieler jetzt schon lange zusammen in der Vorbereitung. Und ich habe das Gefühl, es könnte ganz eine gute Dynamik geben dort. Also man hat es jetzt gesehen, gegen Lettland und gegen Deutschland habe ich noch sehr lustige Statistiken übrigens.
Mhm.
Wir haben im Testspiel gegen Lettland ja einen 2-Goal-Rückstand aufgeholt.
Ja, genau.
Das ist das erste Mal gewesen seit, jetzt weiß ich nicht auswendig, es ist schon länger her, wenn ich es nachgeschaut habe, 15 Jahre, glaube ich, wo die Schweizer Nazi einen 2-Goal-Rückstand in den Sieg gekehrt hat. 15 Jahre hat die Schweizer Nazi jedes Spiel, wo es 2 Goal hinten drin gewesen sind oder mehr, verloren.
Das spricht für die Schweizer Nazi.
Oh nein, das ist aber gerade gut, dass jetzt der Spirit rum ist, dass man auch bei einem Rückstand nicht einfach aufgibt. Mhm. Und es wird ja noch besser gegen Deutschland. Weißt du, wir sind mal noch in der B-Gruppe gewesen und haben gegen Polen gespielt. Dort haben wir das letzte Mal einen 3-Goal-Rückstand aufgeholt. Das war vor etwa 20 Jahren gewesen.
Okay, krass.
Das ist natürlich dann schon beeindruckend jetzt, dass so etwas endlich funktioniert. Und die Trainer haben auch sehr spezielle Art, wie sie mit dem Team umgehen. Was jetzt auf Twitter so ein bisschen umgegangen ist, könnt ihr auf mein Profil schauen. Es gibt neue T-Shirts, die die Spieler anhaben.
Mhm.
Sehr, sehr speziell. Steht vorne, also vorne drauf ist gross Schweizer Kreuz und steht unten dran 1291. Und hinten dran dann irgendwie, wir sind stolz, wir kämpfen, wir sind Eidgenossen.
Yeah.
Ja. Ich finde es interessant. Es gibt eine ganz spezielle Dynamik in das Team rein. Und ich habe das Gefühl, die Spieler nehmen das auch an, irgendwie, die Mentalität. es haben wir wirklich das Gefühl, eben, es sind alle T-Shirts da, sie sind, wie sie die Interviews geben und so, sehr zuversichtlich. Es erinnert mich alles ein bisschen 2013, ehrlich gesagt. Also ich bin gespannt auf die WM und ich traue der Schweiz ganz viel zu, das mal.
Okay. Eben, die T-Shirt finde ich so ein bisschen, das hast ja du schon getweetet, das wird wahrscheinlich viel Hate geben wegen so ein bisschen Nationalismus. Das ist exakt meine Meinung. ja, es braucht es einfach, also es ist etwas, was ich vielleicht von einem Russland würde erwarten oder so, aber nicht von einer Schweiz eigentlich. Hank herum. Ja, aber wir wollen ja eigentlich nicht zu politisch werden, da. Ich sehe, ich glaube, es ist sehr eine offene WM das Jahr. In meinen Augen stellt gerade Russland und USA und Schweden, die normalerweise eigentlich ganz weit vorne dabei sind, nicht so starke Teams das Jahr. Schweden hat ganz viel Absagen gehabt. Bei den USA ist irgendwie ein College-Team.
Wie oft eigentlich?
Ja, genau.
Wir haben da nur letztes Jahr eine Spezialsituation gehabt, dass die Kanadier ein enorm starkes Team gebracht haben. Mhm. Und dann haben plötzlich die Amerikaner angefangen anziehen. Das ist eigentlich noch oft so an IHF-WMs. Sobald Kanadier mal eins das Team ein, zwei Starspieler bringen, kommen alle anderen Starspieler auch. Mhm. Und dann bei den USA ein, zwei Wochen später genau das Gleiche.
Ja.
Es ist letztes Jahr natürlich enorm gewesen. Ich meine, wer hat dort bei Kanada gespielt? Da sind Crosby steh gsi, Brent Burns ist steh gsi.
Spezza hat einen Auftritt.
Spezza, genau. Es ist ein unglaubliches Team gewesen, das völlig verdient Weltmeister geworden ist. Aber das Jahr eben die Kanadier, ja, man wird es sehen. Das erste Spiel ist schon durch jetzt, zu dem Zeitpunkt.
Genau. 5-1 gewonnen gegen die USA. Ich habe das geschaut. Die USA kann schlicht nicht verteidigen. Es ist wirklich, es ist Junioren-Hockey. Das ist genau gleich, wie wenn du so CHL schaust oder so. Es ist schnell, es ist zackig, es ist gegen Führer und irgendwie verteidigt einfach niemand.
Und wenn also sie... auch Kanadier nicht?
Nein, das US-Team. Kanadier, ja. Sie haben es einfach nicht gross müssen zeigen, sie haben die ganze Zeit den Böck gehabt. Aber ich bin nicht so überzogen von der kanadischen Verteidigung das Jahr. Also, wenn irgendwie der Morgan Riley, gut, ja, aber der Morgan Riley ist der beste Verteidiger von ihnen und sie haben sogar noch einen AHL-Verteidiger mitgenommen, Chris Tanev, Ben Hutton und so. Ja, schauen wir mal.
Ja.
In der Verteidigung bin ich überhaupt nicht überzeugt von den Kanadier. Vorne sehr ein junges Team, Connor McDavid ist auch dabei. Vorne können sie absolut, und das haben sie jetzt auch heute gezeigt, können sie absolut voll einschlagen.
Okay. Und was meinst du zum Beispiel jetzt zu Finnland? Ich meine, Finnland hat das Jahr alle WMs gewonnen, die wir auch gewinnen können. Die könnten jetzt Triple schaffen, die haben U18 WM und U20 WM gewonnen.
Genau.
Also sind die Finnen auch so stark wie an diesen Junioren-WMs das Jahr?
Ich sehe die Finnen absolut vorne dabei. Ich sehe die Finnen potenziell vor den Amerikaner, sicher vor den Schweden, potenziell auch vor den Russen. Sie haben vor allem in der Mitte sehr ein gutes Aufgebot mit Veteranen wie Jokinen, Koivu, aber auch Jungtalent Barkov und Sebastian Aho, der das Jahr, glaube ich, noch bei Oulu gespielt hat, aber ein Draftpick ist von den Carolina Hurricanes und sehr, sehr gut kommt. Das haben wir auch an der Junioren-WM gesehen. Auf der Wing aussen sind sie nicht so stark. Patrick Laine ist auch dabei, was cool ist. Komarov von Toronto und so. Aber einfach so ein starker Center-Core hat, glaube ich, kein anderes Team, mal abgesehen von Kanada. Und you win down the middle.
Gut, das ist natürlich so. Aber ich habe ein ganz ehrliches Gefühl, das Jahr wäre endlich wieder zurück, wer dort die Spitze sind draussen. Die haben meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Team beieinander das Jahr und bin überzeugt, der Weg in den Final geht an den Russen vorbei, beziehungsweise der Final wird dann von den Russen gespielt werden, sicher. Mhm. Ich meine, es sind abgesehen von Ovechkin und Malkin natürlich, die jetzt auch beide noch in der Playoff-Serie beschäftigt sind, haben sie ja...
Sehr beschäftigt.
Sehr beschäftigt, da kommen wir später noch dazu, glaube ich. Haben sie doch sehr, sehr starkes Kader zusammengebracht. Also gerade so die Spieler, die in der KHL wirklich bekannt sind, die auch NHL-Vergangenheit haben, ein Radulov, der dort natürlich mitspielt zum Beispiel. Oder
spielt
dann,
jetzt gerade nicht.
Ja, ist ja weiss noch ein bisschen eine Story
bei ihm, gesagt.
Wo er plötzlich verschwunden ist und niemand gewusst, geht er jetzt an die WM oder was macht er?
Ja, Aber er ist eigentlich wieder im Team, er ist eigentlich aufgeboten, aber irgendwie jetzt in dem Spiel, wo jetzt gerade läuft, gegen Tschechei, spielt er nicht. Also ich muss mich da nachher noch ein bisschen informieren, aber ja.
Okay, gut. Aber grundsätzlich wäre er ja dabei. Und eben genau. Kowalczuk habe ich auch gemeinsam mal dabei gewesen, ist das richtig?
Nein, ist nicht dabei das Jahr.
Aber er ist mal im Aufgebot, hat er sich verletzt, oder ist der... Ich habe gemeint, der sei im Aufgebot gewesen, aber okay. Gut, dann ist vielleicht meine Prognose auch nicht ganz so richtig. Aber... Ich bin gleich der Meinung, die Russen, Heim-WM, wir haben es gesehen, letztes Jahr Tschechien, eine riesen Euphorie.
Mhm.
Und auch das Jahr vorher, Weißrussland in Minsk ist ja ein Viertelfinal gekommen, was ja sonst auch nicht so üblich ist binnen. Also so ein Heim-WM kann schon nochmal etwas ausmachen.
Absolut, und, allerdings hat Sochi auch ein tolles Heim-WM, tolles Heimturnier gewesen, das nicht so gut funktioniert hat. Also muss nicht unbedingt ein Faktor sein.
Das ist richtig, ja. Das ist absolut richtig. Wir werden es sehen. Also ich bin vor allem auch gespannt, daneben, wenn die Russen gegen die Schweiz spielen.
Mhm.
Weil, wir haben es jetzt eben gesehen, am Dienstagabend, wenn ein Gegner auf den Körper kommt, kann spielen, haben die Schweizer Mühe. Das erwarte ich von den Russen eigentlich jetzt in dem Fall auch.
Ja.
Und, wir werden dann sehen, wie die Schweiz das handelt, weil es ist dann ein bisschen so gewesen, am Anfang haben sie gespielt, sehr ein, wie soll ich sagen, fast ein Davos-Spiel eigentlich, wirklich probiert die langen Pässe hinten raus. Das funktioniert nicht, wenn an der blauen Linie als Stürmer einfach umgeräumt werden.
Yeah.
Nachher haben sie es probiert mehr über die Seite. Und dann haben wir aber dann gesehen, dass die Schweizer sehr, sehr schnell sind das Jahr.
Mhm.
Also wir haben den Niederreiter, der ja für seine Größe ziemlich schnell ist. Dann haben halt die Kleinen. Ambühl, Dino Wieser, Lino Marcini.
Yeah.
Das sind meiner Meinung nach wahrscheinlich die schnellsten Spieler der WM. Ein Marcini zum Beispiel, also der wird an einen schweren, grossen Verteidiger können vorbeilaufen. Und dann ist die Frage, was macht er mit dem Böck? Aber yeah. Das ist dann, ja...
Ja, gut. Also,
was sagst du zu der Schweiz? Noch ganz kurz, Entschuldigung.
Schlecht zu wenig. Also, ich kann es dir nicht sagen, ganz ehrlich. Ich muss Team mal spielen sehen. Ich habe kein einziges vor dem Vorbereitungsspiel geschaut, muss ich zugeben.
Sauber. Schön vorbereitet in den Podcast.
Richtig.
Wunderbar.
Schau, ich kann es dir nicht sagen.
Okay.
Ja.
Gut.
Wir können dann morgen nochmal reden nach Kasachstan.
Ja, genau. Morgen das erste Spiel von der Schweiz gegen Kasachstan. Wird schon mal sehr aussagekräftig, wie man das gegen die kleinen Nationen schlägt, natürlich. Wie genau. Immer, an jeder WM.
Ja.
Ja, also, dann kommen wir doch jetzt noch zu dem anderen grossen Eishockey-Ereignis, das noch läuft momentan. Weiterhin die NHL-Playoffs. Deine Caps sind momentan nicht so gut dran.
Ja, das kann man so sagen. 3-1 hinten gegen Pittsburgh. Es ist wahrscheinlich vorbei.
Du Pessimist. Ja. Ich sage immer noch, sie gewinnen den Cup.
Da, ja... Dein Wort in Gottes Ohr. Sie haben das letzte Jahr 3-1 geführt gegen die Rangers und die Rangers sind retour gekommen. Jetzt hofft man doch, dass sie das wiederholen das Jahr. Also, diesmal für sie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Aber ich bin, letzte Woche habe ich noch gesagt, das Spiel von Washington ist schlicht nicht gut genug gewesen. Aber jetzt, vor allem nachdem ich jetzt Spiel 4 geschaut habe, wo Washington wirklich über Längen dominiert hat, muss ich vielleicht einfach auch sagen, Pittsburgh ist schlicht einfach eine gute Mannschaft und ich würde vielleicht sogar jetzt nach dem Spiel 4 meinen Göpp-Pick von letzter Woche revidieren und Pittsburgh tippen.
Sind die so gut das Jahr?
Das Problem ist einfach, sie haben natürlich 3 Superstars vorne. Mit dem Crosby, dem Malkin und dem Kessel.
Ja.
Und die spielen auf 3 verschiedenen Linien. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für ein gegnerisches Team, oder? Dann hast du, gegen einen Crosby hast du zum Beispiel, jetzt, wenn du Washington bist, da Ovechkin-Linien raus. Dann heben die sich ungefähr auf, okay. Nachher kommt der Malkin. Dann schickst du gegen in Kuznetsov-Linien raus. Ja, dann hast du wahrscheinlich schon einen kleinen Nachteil, aber es funktioniert noch gut. Und nachher kommt da die dritte Linie mit dem Nick Bonino, dem Carl Hagelin und dem Phil Kessel. Und die funktionieren aus irgendeinem Grund so gut zusammen. Der Phil Kessel kann einfach irgendwie nicht mit anderen guten Spielern spielen, sondern er muss irgendwelche, gut, Bonino und gerade Hagelin sind eigentlich nicht so schlecht, aber sind sehr mittelmäßige Spieler jetzt auf einer NHL-Skala.
Ja gut, also Nick Bonino hat in Anaheim doch auch eine tragende Rolle gespielt, dann phasenweise.
Ja, und dann bei Vancouver nicht mehr.
Also, das ist richtig, ja.
Und der Hagelin hat bei Anaheim jetzt auch nicht wirklich funktioniert. Ja, ich finde, es sind mittelmäßige Spieler, aber irgendwie funktionieren die 3 extrem gut zusammen. Und wenn nachher irgendwie so ein Jay Beagle-Line gegen die musst du rausstellen, dann ist einfach dann verlierst du und nachher kommt die vierte Linie mit irgendwie einem Connor Sheary, einem Matt Cullen und einem Kuhnackel oder so. Leute, die du noch nie gehört hast und irgendwie der Cullen hat schon sein drittes Goal.
Aber dann musst du doch einfach einen von den Superstars im Spiel nehmen.
Ja, beim Crosby hat es ziemlich gut funktioniert bis jetzt. Der Malkin hat auch noch nicht so aufgetragen und einfach jetzt sind es einfach die zwei unteren Linien, die ganze Zeit reintopfen. Also, sie sind einfach so tief und ja, ich sehe es im Moment wirklich nicht. Durch das letzte Spiel 4 hat die Liga ja den Letang suspendiert und der Oli Mata ist immer noch kaputt vom Orbi-Kit. Und dann musst du einfach das Spiel gewinnen, wo die besten zwei Verteidiger vom gegnerischen Team fehlen. Und wenn du das nicht hinbringst, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz.
Ja.
Ja.
Okay, gut, ja. Das werden wir endlich sehen. Wann ist das nächste Spiel?
Morgen Samstag, ja. Morgen Abend 1.15 Uhr.
Okay.
Vor dem Muttertag, perfekt.
Gut, dann drücken wir noch halt Daumen und ja, hoffen mal, deine Mami ist nicht allzu hässig dann am nächsten Tag.
Gut. Etwas, was ich noch wollte darüber reden, wir können von mir aus nachher noch rasch sagen, was ich in Nashville ansprechen, aber ganz etwas anderes, ein Off-Season-Hire. Du meinst, wir verbringen so viel Zeit bei dir im Keller und betrinken uns und spielen BGM.
Das sollst du vielleicht jetzt nicht so rumverzählen, aber okay.
Natürlich.
Genau.
Und bis letzte Woche habe ich nicht gedacht, dass das uns würde als NHL-GM legitimieren. Die Woche sieht das anders aus. Die Arizona Coyotes haben den John Chayka gehired als neuen GM.
Also angestellt, nur so.
Genau.
Die Anglizismen ein bisschen. Okay.
Und der gute Mann hat da gross erzählt, wenn er schon ein bisschen als BGM gespielt hat und so. Er ist nur 26 Jahre alt. Er ist
Was?
Der jüngste GM in NHL-Geschichte. Vorher ist das, glaube ich, Gord Stellick gewesen, der jetzt bei Sportsnet schafft. Ist aber nicht nur in der NHL, sondern in Professional Sports in Nordamerika, sprich, wenn sie sagen Professional Sports, nehme ich an Football, Basketball, Eishockey und Baseball. Mhm. Aber mit 26 wirklich krass und der Typ spielt nicht nur BGM, sondern er ist auch ein Advanced Analytics Guy.
Und aber das heisst, ganz kurz zusammengefasst, in 5 Jahren könnte jemand von uns bei den Voraussetzungen, die wir bis jetzt haben, ein NHL GM sein.
Ja, absolut. Ich meine, wir spielen BGM. Was wir jetzt allerdings als nächsten Schritt machen müssen, weil das hat er gemacht, ist ein Advanced Analytics Company gründen. Das ist ja, jetzt gut, der nächste
Schritt. Wir haben einen Podcast. Also
richtig.
Der Schritt ist gar nicht mehr so weit.
Das stimmt. Was wir auch müssen machen, wenn wir seinem Weg folgen wollen, ist seinen Vater oder unsere Väter verpflichten, ganz viele NHL-Spiele zu schauen und dort Sachen zu tracken.
Also mein Vater hast du im Boot, das wird kein Problem sein.
Nein, serious note. Der Typ ist wirklich, ich finde es extrem cool, dass der den Job bekommen hat, weil es ist eigentlich der erste NHL-GM, der wirklich einen Advanced Analytics-Hintergrund hat. Wir haben zwar in Toronto einen Assistant-GM, der da wahrscheinlich, wenn der Lou Lamoriello retired, nachrückt. Aber das ist jetzt der allererste und jetzt schauen wir mal, wie das kommt. In meinen Augen sind Advanced Analytics the way to go in der Zukunft. Und es ist einfach auch schlau. Als Arizona, wo jetzt nicht der Top-Markt ist und nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, die andere Teams zur Verfügung haben, dann auf etwas zu setzen, wo dir eventuell einen Vorteil gibt gegenüber anderen Teams, wenn du wirklich die Nummern anschaust und die Nummern auch brauchst.
Ist dann inzwischen wirklich erwiesen, dass die Advanced Stats tatsächlich etwas bringen? Das ist so ein bisschen eine Sache, man redet viel darüber, es ist viel mehr Aufmerksamkeit drauf gekommen seit letztem Jahr als früher. Es ist nicht mehr so das Schatten da sein, die Leute werden angestellt von der Liga und so weiter. Aber gibt es schon Stories, wo man kann sagen, mal, irgendwie der Verein ist jetzt erfolgreich, weil sie als erstes auf Advanced Stats gesetzt haben?
Nein. Ja. Nein, eigentlich nicht zwingend, weil es hat noch niemand wirklich auf Advanced Stats gesetzt.
Okay, gut. Dann ist es natürlich schwierig, aber genau. Ich meine, angefangen worden ist jetzt auch damit.
Was man kann sagen, ist, Magst du dich erinnern, wo der Patrick Roy Jack Adams gewonnen hat, wo der Colorado aus dem Nichts raus in die Playoffs gekommen ist und
ja, richtig, seither wieder scheisse ist? Erstes Spiel dort gerade eine Schlägerei fast angefangen auf der Bank. Ist
genau.
Das die Saison gewesen? Richtig. Okay, ja, das weiss ich noch.
Dort haben alle Analytics-Leute gesagt, schaut die Nummer an, schaut die PDO an und so und all die Stats. Das Team hat Glück. Das Team kann die Percentages, die sie haben, nicht aufrechterhalten. Sie werden nächste Saison wieder abtauchen.
Ja.
Genau das Gleiche ist passiert bei Calgary. Calgary ist letztes Jahr sehr eine gute Saison gehabt. Also sie haben gesagt, passet auf. Underlying Numbers zeigen da etwas anderes an. Es passiert zu einem grossen Teil auch ein bisschen auf Glück. Und auch da wieder sind höhere prozentuale ja, Shooting Percentage, Safe Percentage, mal die. Und das geht einfach wieder zurück. Du siehst mit diesen Metrics sehr oft, wenn ein Team unter- oder überperformt.
Ja. Du hast das ja mal für die Schweiz auch ein bisschen probiert zu machen.
Genau.
Hat es dort auch, wenn es eine Erkenntnis in einem Team gegeben hat, könnte sagen, mal, da hat man jetzt irgendwie gesehen, das Team hat die Saison overperformed zum Beispiel. Oder so, sind Statistiken in der NLA doch so weit hinten drin, dass es nicht möglich war?
Ich mache jetzt das Excel-File gerade rasch auf, dann kann ich vielleicht, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe das, ich habe probiert, das Corsi zu machen. Corsi ist aber Shot Attempts, also probiert die Schüsse und das wird in der Schweiz nicht tracked. Es werden nur Schüsse tracked.
Ah, richtig, genau, ja.
Und dann habe ich einfach Schüsse genommen und dann im Prinzip mit den Schüssen probiert, ein Corsi zu machen. Ganz interessant, der SC Bern ist dort über Weiten die beste Mannschaft gewesen.
Ist noch lustig, wie wir noch darüber gelacht haben, wo du mir das gezeigt hast.
Genau.
Weil dort haben wir natürlich auch noch gesagt, wann ist das gewesen? Ist das vor den Playoffs irgendwann gewesen, oder?
Ja, ja. Im Februar oder so habe ich mal aufgeholt gehabt mit dem Spiel.
Ja, richtig. Und dann haben wir ja gesagt, gut, Bern eben. Stimmt überhaupt, wir haben noch darüber gelacht, eben wegen der Statistiken stimmen da überhaupt nicht, Bern ist ja dort noch unter dem Strich gewesen.
Mhm, genau.
Jetzt sind wir Ende Saison angekommen und Bern ist Schweizer Meister.
Mhm.
Das heisst, das ist vielleicht doch jetzt gut, haben wir das nochmal angeschaut.
Das stimmt, ja, ich muss tatsächlich nochmal über die Nummern. Was ich da sehe, ich habe ZSC 2., Lugano 3., Biel 4.
Okay.
Ja, da fängt es jetzt an. Davos war zweitletzte gewesen. Auch spannend. Ja, Quintessenz eigentlich von dem kleinen Projekt ist, dass du es eigentlich nicht wirklich kannst brauchen. Es ist dann mehr gescheitert, nicht, dass die Nummern nicht gestimmt haben. Da müsstest du, glaube ich, über längere Zeit das ein bisschen machen. Sondern das rein, ich sage jetzt mal, der philosophische Approach von Shots in Prozent ausdrücken, sagt weniger über Puck Possession aus als Shot Attempts.
Ja.
Und darum ist es einfach ein schlechterer
Metric. Ja, vor allem in der NLA wird ja, das ist eigentlich so das Hauptproblem, das ich gesehen habe. Es ist nicht mal unbedingt, dass man es nicht misst, sondern es ist einfach schon nur, wie es gemessen wird. Das sind ja alles unterschiedliche Statistiker. Die werden, glaube ich, inzwischen schon auch von der SIHF ausgebildet, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hast du gesagt, es hat Match gegeben, es sind zum Teil 10 Schüsse aufs Goal gezählt worden pro Mannschaft und andere Matches sind 50 Schüsse aufs Goal gehabt. Klar gibt es unterschiedliche Matches, aber schlussendlich sind einfach auch, wie der Statistiker das zählt, oder?
Ja, erstens das und zweitens sind halt einfach oft auch die Daten schlicht unbrauchbar gewesen. Ich mag mich an ein Langnau-Freiburg-Spiel erinnern, wo irgendwie 3-2 für eine von beiden Mannschaften aufgegangen ist. Und das Team, das 2 Goal geschossen hat, hat einen Schuss aufs Goal gehabt, per Statistik. Und mit so Sachen, also ich meine, da müsstest du einfach anfangen, selber tracken, wenn du reliable Data willst. Und ganz ehrlich,
das ist das Blutschweiss. Ja, klar. Ja gut, aber wir werden sehen, ich meine, SWF hat eigentlich auch das Bekenntnis abgegeben, dass sie das verbessern in Zukunft.
Mhm.
Das wird sicher interessant. Das hat schon ein bisschen angefangen, eben die Saison. Schon, weißt du, dass man Tschüss überhaupt schon zählt?
Ja, ja.
Das war schon eine Neuerung in unserer Liga.
Ja, sie haben ja mit der,
so traurig ist es.
Wenn man auf die Webseite geht, haben sie ja sie haben auch mit SAP, wie die NHL, hat auch SAP als Partner für ihre Advanced Stats. Und es gibt die Smart Stats Tab, wo Sachen wie Shooting Percentage vom Team und Safe Percentage und so Sachen, gut, Safe Percentage haben wir schon immer gehabt, aber Shooting Percentage ist etwas Neues, wo doch auch ziemlich kann Aussage geben über wie ein Team, also ich meine, wenn du jemanden hast, der irgendwie über 12% schiesst, dann weisst du, das wird es nicht aufrechthalten und das heisst, das Volumen an Goal pro Spiel oder vielleicht über so 10 Spiel-Packages schaue ich es gerne noch an, weil du hast, Small Sample Size ist immer ein Problem.
Mhm, klar, ja.
Aber du, eben, wenn jetzt jemand irgendwie 13% Shooting Percentage hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das Team nicht mehr so gut wird sein in nächster Zeit, weil es einfach wieder zu einem Regressing to the Mean, heisst es so schön auf Englisch, wieder zum Mittelpunkt oder zum Durchschnitt zurückgeht. Ja. Wo ungefähr bei 9% liegt.
Aber es ist noch interessant, dass es gerade du sagst, Statistik eben unser Shot Percentage. Das ist so etwas, was wir gesehen haben, bis in der Champions League sind auch mehr Sachen getrackt worden. Als doch noch in der Liga sonst. Und da mag ich mich erinnern, hat dann beispielsweise Davos ziemlich lang eine der höchsten Shot-Percentages gehabt. Mhm. Und eben eigentlich so, wie soll ich sagen, man hat dann das schon gemerkt. Ich meine, wir haben auswärts in Schelefte, ja, der Match steht, das ist ja eben Rekord von der Champions League bis jetzt, die höchste Scoring Efficiency, irgendwie 33% von den Schüssen von Davos sind dort rein und so.
Ja.
Und das ist schon das Rezept gewesen, dann schlussendlich für den Erfolg. Eben, ich meine, andere Statistiken sind nicht aussagekräftig gewesen, Davos hat nicht so viel Goal geschossen in der Champions League.
Ja.
Aber einfach eben verhältnismäßig auf die Schüsse, die sie gehabt haben und halt gute Defense, klar. Also eben, das ist schon,
das hat Problem, schon etwas. Das Problem an diesen Advanced Stats ist, gerade wenn sie jetzt so langsam in einen neuen Markt reinkommt, wie in die NLA, ins Schweizer Hockey, prinzipiell muss man sich einfach im Klaren sein, die Nummern lügen nicht. Die Nummern zeigen, das sind Fakten, die zeigen genau das, was passiert ist. Mhm. Dort, was problematisch ist, ist, wenn Leute die Nummern falsch interpretieren. Und da haben wir auch in der NHL, also gerade die NHL selber, die Liga, wo die auch Writers hat und so, das ist katastrophal. Die haben einfach zu wenig Ahnung zum Teil und du musst einfach so ein Stat nehmen für das, was er ist. Und wenn du anfängst, zu viel rein interpretieren, und ich glaube, die Gefahr laufen wir ein bisschen in der Advanced Stats Community, dann fängst du einfach dumme Aussagen machen. Und dann stehst du nachher blöd da. Also ja, dort liegt einfach Gefahr drin.
Ja. Aber es klappt bei der NHL bis jetzt recht gut, oder ist das jetzt auch doch momentan, dass das eher schon zu viel jetzt zu ernst genommen wird, das Ganze?
Ich glaube nicht, dass du es zu ernst kannst nehmen.
Ja gut, also du weißt, was ich meine. Mehr, also ist es jetzt schon so dort, dass man sagt, okay, es gibt jetzt wirklich schon Leute, die viel zu viel reinterpretieren?
Absolut, ja. Aber es sind, wenn dich ein bisschen damit befasst, merkst du, welches die Leute sind, wo das wirklich im Griff haben. Schade ein bisschen an dem ist, dass die NHL-Teams die zusammenschaufeln und für sich unter eine Decke bringen. Also, zum Beispiel ein Tyler Dello ist ein Name, der absolut führend war auf der Advanced Stats, in der Advanced Stats Community. Und dann hat ihn dann einfach verpflichtet und jetzt findest du überhaupt nichts mehr von seiner Arbeit.
Ja, klar, das schafft natürlich für das Team.
Aha, ja. Eric Tolsky bei Carolina und so, das sind riesen Verluste, aber es zeigt absolut, dass die NHL-Teams in die Richtung gehen, dass sie es wenigstens in Betracht ziehen, wie fest das nachher einfließt. Also ich kann dir gerade sagen, ich meine, bei einem Vancouver, wenn du jetzt die Entscheidungen anschaust, die das Jahr gemacht haben, ist ganz sicher nie nicht eingeflossen. Aber auch die haben ein kleines Kabinett von Advanced Statistics Leuten.
Ja. Okay. Also inzwischen eigentlich jedes NHL-Team?
Ja. Ich wüsste nicht, welches nicht. Jetzt so auf the top of my head. Ja.
Ja, mal. Doch, also, wie gesagt, haben wir noch Hoffnung, dass wir auch mal GM werden. Irgendwann.
Genau, vielleicht. Das ist gut. Einfach weiter bei GM spielen, unsere Väter verpflichten, eine Firma gründen und dann kommt das, glaube ich, gut.
Also, alles innerhalb von 5 Jahren.
Richtig.
Ja, also gut, von mir aus. Nein, also, kommen wir noch zum Diskussionsthema von heute.
Mhm.
Das ist von dir gekommen, eigentlich, die Idee.
Genau, weil ich sonst keine Idee gehabt habe, ehrlicherweise.
Ja, genau. Darum, es geht eigentlich darum, wann ist der richtige Zeitpunkt, um einen Coach zu entlassen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir ganz unterschiedlicher Auffassung werden sein. Weil in der Schweiz, da werden Trainer gewechselt wie Unterhosen während der laufenden Saison. In der NHL ist das ja nicht so üblich. Wenn du vor allem vergleichst, wie viele Teams das es hat, und dann nachher wie viele Trainerentlassungen, nachher im Vergleich zu der Schweiz. Ich glaube, da läuft bei uns schon ein bisschen mehr.
Schwierig zu sagen. Also was haben wir jetzt auch? Sicher zwei kommen wir jetzt gerade in den Sinn, die unter der Saison entlassen worden sind, in Columbus und Minnesota. Also es passiert absolut auch. Ich glaube eher, wir sind unterschiedlicher Meinung, weil du Fan bist von einem Team, das seit geschätzten 137 Jahren den gleichen Coach hat.
Das ist kein Coach, das ist ein Hockey-Gott. Das haben die meisten Leute in diesem Land noch nicht verstanden.
Das ist wahrscheinlich das Problem. Nein, ich bin prinzipiell der Meinung, dass so ein Coach ein Ablaufdatum hat. Vor allem, wenn er so ein bisschen wie der Bob Hartley einen militärischen Stil hat oder so, dann, wie man so schön sagt, verliert der gleich mal den Raum. Und das war ja bei Mark Crawford auch ein bisschen das Problem gewesen. Ich bin,
du verlierst nicht nur den Raum, sondern deine Spieler dauernd eben anschreist, eben so ein bisschen militärisch streng bist, dann verlierst du irgendwann deine Glaubwürdigkeit.
Ja, absolut. Ich. Du möchtest es einfach als Spieler auch irgendwann nicht mehr anhören, oder? Not this guy again und so, jetzt muss mich schon wieder anschreien, konstruktiv ist es in vielen Fällen nicht. Und in meinen Augen ist eigentlich 3 Jahre ist ein relativ guter, so ein bisschen, nach 3 Jahren müsstest du vielleicht wieder mal jemand anderes holen, wieder eine andere Stimme. Ja.
Aber warum meinst du denn, funktioniert zum Beispiel in Davos?
Ich meine, ich habe keine Ahnung, das frage ich dich.
Ich würde sagen, er schreit Spieler sehr wohl auch an, aber was endlich die schöne Freiheit hat in Davos, ist, dass er wirklich, wie wir schon letztes Mal erwähnt haben, Alleinherrscher ist, mehr oder weniger. Mhm. Das heisst, wenn es einem Spieler nicht mehr passt und der Spieler nicht mehr zulässt am Del Curto, dann geht nicht der Del Curto, dann geht der Spieler.
Ja.
Es ist einfach absolut so in Davos, das haben wir mehrfach gesehen. Aber lustig ist halt auch das, dass viele Spieler auf Davos kommen, die sagen, sie wollen besser werden. Mhm. Und zwar nicht immer nur hockeytechnisch, sondern auch persönlich. Devin Sedoguchi hat ganz klar gesagt, hat ja Alkoholprobleme gehabt in den USA, ist im Entzug. Und ist nachher in die Schweiz gekommen und hat dann gesagt, ganz bewusst, er möchte zu Davos, weil er einfach gehört hat, was Del Curto macht mit den Spielern und dass er sie auf dem Eis und neben dem Eis besser macht. Mhm. Und auch die Kaxelsson zum Beispiel, nehme ich ja, das ist auch nicht immer einfach in der Garderobe. Das haben wir ja letztes Halbfinale gesehen, dass er sehr, sehr schnell mal wütig wird. Und dort finde ich es eben interessant, dass dann nachher ein Trainer der Del Curto das irgendwie anbringt mit diesen Jungs und die völlig auf ihn schwören. Die Spieler, die wo sind, lieben den Del Curto. Nee. Und eben, wenn du das nicht möchtest, dann gehst du nicht auf Davos. Und klar, ich weiss, das ist eine Ausnahmesituation und das funktioniert an anderen Orten nicht. Und darum wird dort wahrscheinlich eben alle 2-3 Jahre der Trainer geschmissen.
Ja, für mich ist es einfach auch noch ein bisschen, sagen wir es so, für mich gibt es 2 Punkte, wo du deinen Coach musst oder kannst entlassen, während du eine schlechte Phase hast, während der Saison, wie das zum Beispiel Columbus gemacht hat, nachdem es katastrophal angefangen hat. Oder
Ambri jedes Jahr in der Schweiz. Nein, das ist so schlimm, aber okay, ja.
Oder nachher eine schlechte Saison. Das klingt jetzt simpler, als es ist, aber zum Teil werden Coaches auch am völlig falschen Zeitpunkt entlassen. Anaheim hat das zum Beispiel sehr eine schlechte Phase gehabt am Anfang, hat dann den Coach aber behalten und es ist wieder gut gekommen. Das heisst, was ein bisschen Dynamik ist, wenn du halt eine schlechte Phase hast als Team, jemanden wegzutraden, ist relativ kompliziert. Den Coach entlassen ist relativ einfach. Du kommst mal neue Stimme rein, vielleicht rüttelt der Spieler wieder auf und so. Und das sind halt Coaches so ein bisschen die schwarzen Schafe oft von diesen Situationen. Und da muss man sich zum Teil halt auch fragen, gerade so beim Bruce Boudreau jetzt, es hat keinen Sinn gemacht. Also man muss sich es, glaube ich, gar nicht fragen, es hat keinen Sinn gemacht.
Also ganz klar schuldig dort, meiner Meinung nach, sind Topspieler, die Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Genau. Ein Ryan Getzlaff und Corey Perry müssen einfach mehr bringen in der Playoff-Serie. Und da kannst du nicht am Trainer die Schuld geben, wenn er das nicht... Also gut, eben, vielleicht schon ein bisschen. Vielleicht ist der Boudreau zu lang, um nachher noch ernst genommen werden, wenn er einem Perry oder einem Getzlaff sagt, hey Jungs, gebt mal Gas.
Genau, ja. Ich denke, beim Boudreau ist wirklich eben das mit dem Ablaufdatum. Ist jetzt ist er abgelaufen, jetzt muss man ihn wegschmeißen und ausleeren.
Aber ich finde das halt irgendwie schon schwierig. Also gerade in der Schweiz ist halt die Tendenz schon enorm stark. Einfach sobald es irgendwie ein bisschen schlecht läuft am Team, muss der Trainer weg. Mhm. In der Schweiz ist gar kein Thema, dass die Spieler könnten schuld sein.
Ja.
In den Medien zumindest. Mhm. Klar, wenn du mit Fans redest, die viel Spiel sehen für ihren Verein, die sehen auch andere Schuldige, aber also wirklich der Durchschnittsfan und die Medien, die sind einfach, gehen auf den Trainer, immer.
Andere Frage.
Ganz extrem in Bern, wenn Bern 5 Spiele am Stück verliert, dann pfeift die ganze Stehplatzkurve und der Trainer muss gehen, oder? Also Das ist extrem.
Andere Frage. Weiss man oder weißt du, wenn ein Coach entlassen wird in der NLA und er noch einen Vertrag hat, muss das Team ihn dann weiterzahlen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also meistens heisst es im gegenseitigen Einvernehmen, ist der Vertrag aufgelöst worden, das haben wir ja gelernt.
Vertrag aufgelöst
im Wirtschaftsunterricht. Ja. Ja, das heisst dann eben, dass, in Wirtschaft, nicht in Geschichte. Das heisst dann natürlich, dass, dass er eine Abfindung bekommen hat. Aber der Vertrag in dem Sinne nicht weiterläuft.
Okay.
Du siehst sehr selten, dass ein Trainer wirklich entlassen wird, weil das ist nach Schweizer Arbeitsrecht gar nicht einfach so möglich.
Ja, okay. Ja.
Sonst wahrscheinlich einfach mit der normalen Kündigungsfrist, nehme ich jetzt mal an.
Okay.
Aber die Verträge werden natürlich selber irgendwelche Klauseln drin haben, aber meistens ist es einfach mit der Abfindung der Vertrag aufgelöst.
Okay, spannend. Weil in der NHL gehörst du ja relieved of his coaching duties. Weil
genau,
ja. Wir haben die wunderbare Sache, und das möchte ich für die Leute aufgeben, dass wir garantierte Verträge haben in der NHL. Nicht wie die NFL, wo du einfach sagen, so, jetzt ist fertig. Und zum Beispiel Toronto zahlt der Randy Carlyle noch, Vancouver zahlt der John Tortorella noch. Und das sind dann einfach so Sachen, wenn wir darüber reden, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Coach zu gehen. Wenn du mit John Tortorella einen 5-Jahres-Vertrag bist bei Vancouver
und ja, das ihn
nach einem Jahr in Las Lagas, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Also ich finde, das spielt auch noch mit. Gerade
in der NHL. Das ist in der NHL sicher ein Thema. Eben in der Schweiz, so Verträge werden einfach gar nicht gemacht. Das, was wir zuerst gesehen haben, ist es doch auch vorgekommen, häufig, dass jetzt Anfangssaison irgendein Trainer verlängert worden ist und gerade in der Saison darauf entlassen worden ist. Patrick Fischer in Lugano ist das passiert.
Ja.
Ist eigentlich verlängert worden, glaube ich, auf 3 Jahre und dann haben sie ihn aber im ersten Jahr schon wieder geschasst. Also, ist vielleicht nicht so angenehm. Kevin Schläpfer zum Beispiel hat es ja auch fast genommen. Also, ist noch interessant, der ist ja Anfangssaison hat auch gesagt, hey, das ist der Bieler Hockey-Gott und so weiter, ist unantastbar. Und Ende Saison ist ja ernsthaft darüber diskutiert worden, ob er muss gehen oder nicht.
Ja.
Und eigentlich war man schon der Meinung, wahrscheinlich muss er gehen, aber der Bieler Verwaltungsrat hat ihn schon zu ihm gehabt. Aber es ist halt schon extrem. Also eben, wenn er wieder schneller so geht im Trainerbusiness, schlussendlich.
Mhm.
Und eben, aber gleich, ich finde, eben in der Schweiz ist es noch ein bisschen einfacher, vielleicht eben, weil du nicht musst nachher noch ewig lang den Lohn weiterzahlen.
Ja.
Das Einzige, was dafür halt ein schlimm finde, gut, das ist in der NHL das Gleiche, der Markt ist halt eigentlich begrenzt. Das heisst, es ist halt dann wirklich sehr speziell, finde ich, immer, wenn du dann siehst, wie die anderen Teams ihre Trainer fast täuscheln untereinander. Ist halt schon, dann hast du, der Trainer hat dann irgendwie 4, 5 NLA-Teams gecoacht, das ist dann irgendwie echt speziell.
Das ist gerade ein guter Punkt. Wie siehst du das, wenn du einen Trainer entlässt, musst du bereits eine klare Vision haben, wer der nächste Trainer ist.
In der Schweiz ist das einfach. Du hast immer 3, 4 Trainer, die arbeitslos sind.
Das stimmt, ja, aber
dann wählst du einen von denen aus, wahrscheinlich vorher, und dann entlässt du mal deinen und nimmst den nächsten.
Wahrscheinlich vorher, oder?
Ja, ich nehme es an.
In der NHL, also jetzt ist gerade der Brett Reliving rausgekommen, nachdem er den Bob Hartley in Calgary entlassen hat. So, und der Bruce Boudreau ist irgendwie 3 Tage vorher entlassen worden. Und nachher kommt natürlich die Frage von den Journalisten, ja, ist das vielleicht aufgrund von anderen von anderen Coaches, die auf dem Markt sind, und dann sagt der Trail Living, nein, natürlich nicht und so. Verarschen kann ich mich ja selber. Du, wenn du einen Coach entlässt, dann musst du von Anfang an genau. Der Pittsburgh Penguins Blog hat ein Zitat mal oder einmal etwas geschrieben, was ich perfekt gefunden habe zum Thema, ob sie den Evgeny Malkin wollen traden oder nicht. Sie haben geschrieben, you realize, if you trade Evgeny Malkin, you don't have Evgeny Malkin. Und das ist wirklich, ich finde, das beschreibt es perfekt. Du kannst, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel auch einen Bruce Boudreau zu entlassen, dann musst du einfach realisieren, du entlässt, was nachher der beste Coach ist auf dem Markt.
Ja, richtig, genau, ja. Eben, also das ist ja so etwas. Ich glaube, das ist ja ein Grund, wieso man dann halt gleich aber nicht Kevin Schläpfer festgehalten hat in Biel.
Genau, ja.
Also, weil man dann irgendwie halt schon gewusst hat, wenn der Schläpfer gegangen wäre, der hätte sofort das 3-fache verdient in Bern oder in Zürich.
Mhm.
Der hätte jetzt genommen, mit Handkuss.
Ja.
Ich meine, das ist klar. Und ich glaube eben, so Überlegungen, ich finde es so schön, werden die auch gemacht, die Überlegungen.
Absolut, ja.
Weil, eben, ich finde Trainer oft auch, sind Sündenböcke, gerade in der Schweiz, und es ist einfach auch, musst du überlegen, ist für die persönlich nicht so einfach.
Mhm.
Wenn das Team nicht läuft für sie, was willst du noch machen an der Bande? Was kannst du noch machen überhaupt? Und nachher heisst es einfach, okay, ciao, tschüss. Und dann darfst du nachher, wenn möglich, in eine andere Stadt, in ein anderes Land ziehen mit der ganzen Familie und so. Ist schon nicht so ein witziger Job, glaube ich, wenn es nicht läuft.
Ja. Ja.
Aber es ist jetzt sicher auch im Sommer in der Schweiz wieder interessant. Es sind jetzt mal eigentlich erstaunlich viele Trainer auf dem Markt. Auch unsere drei Nazi-Coaches, ist ja interessant, wenn die den Viertelfinale nicht erreichen, sind sie auch per sofort wieder auf dem Markt. Ist schon bekannt geworden.
Ja.
Und also jetzt sind ja vor allem eben neue Trainer in die Schweiz gekommen. Das heisst, die sonst amigs so ein bisschen alles unter sich aufgeteilt haben, sind jetzt einfach weiterhin arbeitslos. Dann sind noch Trainer aus der Nazi B unten raufgekommen. Also das wird jetzt doch sehr spannend nächstes Jahr. Also ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr ein Rekord hoch gibt, wo dann Trainer fliegen.
Ja.
Definitiv. Also ich sehe ihn schon, beispielsweise, ich meine, Bern ist jetzt ja auch so, die werden, wenn sie wieder 5 Mal verlieren am Stück, gibt es wieder einen Trainerwechsel bei denen.
Ja, vielleicht kommt auch wieder ein NHL-Coach in die Schweiz, kann man vorstellen. Auch dort ist der Markt extrem am Laufen im Moment. Eben.
Absolut, ja.
Irgendwie 3, 4 Coaches mit NHL-Experience und ganz viele junge Aspiring Top-Coaches und bla.
Ja, ich meine, es fängt schon an mit dem Sean Simpson, der jetzt wieder auf dem Markt
Ja,
ist.
genau.
Ich meine, was der alles gewonnen hat in seiner Karriere, ist ja also für europäische Verhältnisse Schweizer Meister gewesen. Mit Zürich, glaube ich, oder vielleicht damals sogar, nein, mit Zug sogar, 1998, ist er Schweizer Meister gewesen. Er hat Champions League gewonnen mit Zürich, er hat Victoria Cup gewonnen mit Zürich, er hat mit der Schweiz WM Silber geholt. Also,
Ja.
und der ist jetzt einfach auf dem Markt mit dem Colin Mueller, mit seinem Assistenten zusammen. Gibt
Genau.
es, glaube ich, Gerüchte, dass er für Österreich gehen zwar, aber also, trotzdem, so Leute. Und eben dann aus der NHL hat es auch ein paar Arbeitslose. Also, das wird
Genau.
sehr interessant auf dem europäischen Trainermarkt.
Ja, gut. So
Also,
viel
dann können
dazu.
wir, genau, dann kommen wir jetzt noch zu einer neuen Rubrik, wo ich die Idee hatte. Ich habe eigentlich das immer schon ein bisschen gemacht, die letzten paar Mal. Und zwar so einen Ausblick auf die nächste Hockeywoche, damit ihr auch wisst, was müsst ihr schauen und um was geht es vielleicht dann auch im nächsten Podcast. Also, ich würde sagen, jetzt nächste Woche ist jetzt nicht so schwierig. WM läuft, NHL Playoffs laufen. Die Schweiz spielt jetzt morgen gegen Kasachstan das erste Mal, dann noch gegen Norwegen und dann noch ein paar andere Spiele. Und dann ist nächste Woche dann kein Podcast, gell? Dann bist du im Ausland.
Ja, müssen wir mal schauen. Ja.
Genau. Und sonst wäre dann schon bald wieder WM-Final dann, wenn wir den nächsten Podcast haben.
Ja.
Also das steht sicher an den NHL Playoffs.
Genau, wir schauen, ob die Verteidiger von Nashville und San Jose noch leben nach drei
Ja.
Overtimes.
50 Spielminuten für den Romagnosi, das
Genau.
ist bedenklich, würde ich
Also
sagen.
wir schauen mal, ob das nächste Spiel durchgeführt wird. ja,
Genau.
Dallas St. Louis, Washington, Pittsburgh und Tampa Islanders. Noch nie ist etwas entschieden.
Genau, also, das wär's schon wieder für das Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Die, die noch Hockey schauen, sollen es geniessen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss!